Der RTDE Podcast. Die Analyse. Versucht Donald Trump, die US-Notenbank zu zerbrechen. Die Fehde zwischen dem Chef der US-Notenbank und Präsident Donald Trump mag schockierend erscheinen, doch das Fundament für die Unabhängigkeit der Zentralbanken ist längst erschüttert. Über die strukturellen Hintergründe eines Konflikts, den die Medien meist übersehen. Eine Analyse von Henry Johnston. Die Videoansprache des Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Federal Reserve, Jeremy Powell vom vergangenen Wochenende, in der er bekräftigte, sich den Drohungen der Trump-Regierung standhaft zu widersetzen, ihn juristisch zu belangen, war schockierend. Powell erklärte unmissverständlich, die kürzlich an die Fed zugestellten Vorladungen müssen im Kontext des Drucks der Regierung betrachtet werden, die Zinsen aggressiver zu senken. Dies war nicht nur deshalb schockierend, weil Powell, ein Mann der Zurückhaltung und Besonnenheit, Donald Trumps Beleidigungen und Entlassungsdrohungen lange ignoriert und sich stattdessen ganz auf seine technokratische Aufgabe konzentriert hatte. Vor allem war es schockierend wegen des Angriffs auf die Unabhängigkeit der Zentralbanken, ein Prinzip, das zum unausgesprochenen Kern westlicher Demokratien geworden ist. Die Präsidenten mehrerer großer Zentralbanken unterzeichneten eine Solidaritätserklärung mit Powell und unterstrichen die Bedeutung der Unabhängigkeit bei der Festlegung der Zinssätze. Der Brief ist eine leidenschaftliche Verteidigung eines der Grundprinzipien unserer Zeit. Doch wie so vieles in westlichen Demokratien heutzutage hat die eigentliche Aushöhlung des betreffenden Prinzips bereits stattgefunden, und zwar nicht aufgrund eines persönlichen Konflikts. Das Drama zwischen Trump und Powell ist kein Kampf um die Seele der Institution, sondern ein Schauspiel auf einem Fundament, das bereits ins Wanken geraten ist. Was in den Medienberichten über den Streit weitgehend unbeachtet blieb, ist die Tatsache, dass ein Land mit extrem hoher Verschuldung und einer hochgradig finanzialisierten Wirtschaft seine Zentralbank bereits weitgehend in die Enge getrieben hat, ungeachtet aller formalen Schutzmechanismen. Man kann es sich folgendermaßen vorstellen: Nehmen wir die tatsächlichen Zinsaufwendungen der US-Regierung, die offiziellen Kosten für den Schuldendienst, zuzüglich des derzeitigen unvermeidbaren Anteils der Sozialausgaben, also Sozialversicherung, Medicare und ähnliche Programme, und vergleichen diese mit den Steuereinnahmen. So berechnen Finanzanalysten wie Luke Roman und andere, wofür der Staat tatsächlich aufkommen muss. Dieser Wert liegt bereits bei über 100% der Staatseinnahmen. Das bedeutet, dass der Staat automatisch mehr ausgeben muss, als er an Steuern einnimmt. Und nichts davon ist Ermessenssache. Was passiert also, wenn die Fed die Zinsen erhöht? Nun, die Zinszahlungen des Staates steigen. Und da es keinerlei Spielraum gibt, muss eines von zwei Dingen geschehen. Entweder das Finanzministerium nimmt weitere Schulden auf, um die zusätzlichen Ausgaben zu decken, oder der Staat kürzt die Ausgaben an anderer Stelle. Aber die Fiskalpolitik zu einer Reaktion auf die Geldpolitik zu zwingen, ist ein zutiefst politischer Akt. Dadurch verschwimmt die gedankliche Trennlinie zwischen Geldpolitik, Haushaltsentscheidungen und politischer Macht. Hinzu kommt eine hochgradig finanzialisierte Wirtschaft, die auf jahrzehntelangen Billigkrediten beruht. Und das Bild wird klarer. Strukturell höhere Zinsen sind für die Märkte untragbar. In der Praxis bedeutet dies, dass die Fed die Zinsen nicht beliebig anheben kann, ohne schwerwiegende Folgewirkungen auszulösen. Unabhängigkeit ist zwar theoretisch gegeben, wird aber in der Realität durch Schuldenlasten, fiskalische Verpflichtungen und die Fragilität der Finanzmärkte eingeschränkt. In weiten Teilen der modernen Wirtschaftsgeschichte waren Zentralbanken explizite Organe des Staates, Geld- und Fiskalpolitik eng miteinander verflochten. Die Bank von England fungierte jahrhundertelang faktisch als Finanzinstitut der Regierung. Die US-Notenbank selbst stimmte sich explizit mit dem Finanzministerium ab, insbesondere im Ersten Weltkrieg, der Wirtschaftskrise und dem Zweiten Weltkrieg. In den USA gilt das Fed-Treasury-Abkommen von 1951 als Ursprung der Unabhängigkeit der Fed. Es sollte der Fed die Freiheit geben, die Inflation zu bekämpfen. Anders ausgedrückt, es diente als Gegengewicht zu kurzfristigen Interessen der Abgeordneten im US-Kongress, die inflationäre Politik betreiben könnten. Die Idee der Unabhängigkeit der Zentralbank wurde erst durch die schwere Inflationswelle der 1970er und das wahrgenommene Versagen der Politik, diese einzudämmen, zu einer unumstößlichen Doktrin erhoben. Seinerzeit erhöhte der damalige Fed-Chef Paul Volcker die Zinsen bekanntlich auf bis zu 20% und stürzte die USA damit in zwei schwere Rezessionen. Den Politikern gefiel das natürlich nicht, aber Volkers harte Maßnahme zeigte Wirkung und die Inflation ging zurück. Die Unabhängigkeit der Fed wurde mit Glaubwürdigkeit gleichgesetzt. Sie mag sogar auf einer unbewussten kollektiven Ebene zu einem stillen Ersatz für das Vertrauen an Institutionen geworden sein, die den Launen von Politikern unterworfen waren, die nur auf Wählerschichten schielten. Doch das war eine andere Zeit und Volkers Vorgehen ist heute undenkbar. Damals war ein starker Zinsanstieg möglich, ohne die Staatsfinanzen oder die Finanzmärkte zu gefährden, da die Verschuldung geringer, die Märkte weniger fremdfinanziert und die Vermögenswerte weniger zentral für die wirtschaftliche Stabilität waren. Die Politiker murrten zwar über die von Volkers Maßnahmen ausgelösten Rezessionen, doch letztlich war es politisch tolerierbar. Das Land war im Grunde noch gesund genug, Volker erlangte sogar Volksheldenstatus. Bis heute wird sein Name mit prinzipientreuen und schwierigen Entscheidungen eines Zentralbankers angesichts politischer Zwänge in Verbindung gebracht. Die Finanzialisierung der US-Wirtschaft, die in den 1970er Jahren begann und in den 1990er Jahren deutlich an Fahrt aufnahm, veränderte jedoch die Bedingungen, die die Unabhängigkeit der Fed ermöglicht hatten. Da die Vermögenspreise eine zentrale Rolle für das Wirtschaftswachstum spielten, bremsten Zinserhöhungen nicht nur eine möglicherweise überhitzte Wirtschaft, sondern bedrohten direkt eine ihrer wichtigsten Säulen. Nach dem Börsencrash von 1987 reagierte der neu ernannte Fed-Chef Alan Greenspan mit einer massiven Liquiditätsspritze und signalisierte, dass die Fed die Märkte stabilisieren würde, in der Regel durch Zinssenkungen, unabhängig von der Inflationsrate. So entstand die berühmte Fed-Put-Option, die Annahme, dass die Fed bei einem starken Markteinbruch eingreifen und quasi einen Preisboden schaffen würde. Mit der Zeit verfestigte sich diese Erwartung zu einer inoffiziellen Regel des Systems. Die Fed versprach zwar nicht explizit, die Vermögenspreise zu schützen, doch die Marktteilnehmer begannen, ein implizites Sicherheitsnetz einzupreisen. Dies trug gelinde gesagt wenig dazu bei, die Tendenz der Wall Street einzudämmen, die US-Finanzmärkte in ein riesiges Casino zu verwandeln. Dieses Muster wiederholte sich nach dem Platzen der Dotcom-Blase 2000 bis 2002, in der globalen Finanzkrise von 2008 und am dramatischsten im März 2020, als die Fed in beispielloser Geschwindigkeit und Größenordnung als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie intervenierte. Wir betraten somit eine Welt, in der es politisch und wirtschaftlich nicht mehr vertretbar war, die Märkte sich selbst zu überlassen. Das war die erste, unauffällige, aber bedeutende Einschränkung. Unterdessen steuerten die USA immer weiter auf einen Zustand zu, den man als fiskalische Dominanz bezeichnen könnte. In diesem Zustand sind Schulden und Defizite so hoch, dass die Geldpolitik an Wirkung verliert. Normalerweise werden die Zinsen angehoben, um den Inflationsdruck zu dämpfen. Doch irgendwann ist die Verschuldung so hoch, dass die höheren Zinsen die Kosten für den Schuldendienst nur noch weiter in die Höhe treiben und somit die Aufnahme weiterer Schulden erzwingen, um die zusätzlichen Ausgaben zu decken. Dieser Trick, Schulden mit neuen Schulden zu decken, ist per se inflationär. So gelangen wir an einen Punkt, an dem die Position der Zentralbank im Nebel verschwindet. Es ist nicht einmal klar, ob die Fed inzwischen zu mächtig ist. Ihre Zinsentscheidungen haben erhebliche reale Auswirkungen auf die US-Wirtschaft und können bestimmte fiskalpolitische Maßnahmen erzwingen. Oder ob sie ihre Wirkung verloren hat. Von allen Seiten unter Druck gesetzt, kann sie die Inflation nicht einmal mehr glaubwürdig bekämpfen. In beiden Fällen ist der klassische Begriff der Unabhängigkeit ein Anachronismus. Und doch stand Paul da, gefasst und würdevoll, vor einem traditionellen blauen Vorhang mit der US-Flagge im Hintergrund und blickte direkt in die Kamera. Es war ein beruhigendes Bild eines integren Mannes, der einen Tempel verteidigte, der geschändet wurde. Seine Botschaft war richtig und im Kontext der Rituale unserer Zeit kraftvoll. Doch nichts, wofür dieser Tempel stand, ist heute noch verständlich. Und Paul kann ihn genauso wenig retten, wie Trump ihn zerstören kann. Die Unabhängigkeit der Federal Reserve verschwand still und leise durch die unerbittlichen Kräfte des Marktes und die Aushöhlung der US-Wirtschaft. Trumps Schmähungen sind nur noch das Feuerwerk am Ende. Die Medien erzählen von einem Konflikt zwischen Persönlichkeiten und einem Normenbruch. Tatsächlich wird eine strukturelle, langsam fortschreitende Erosion oft fälschlicherweise als Normenkrise interpretiert. Genau das macht den institutionellen oder zivilisatorischen Niedergang so schwer erkennbar und so schwer aufzuhalten.
Das war der RTDE-Podcast.